Hiro Onoda war ein japanischer Soldat, der im philippinischen Dschungel gekämpft hat. Noch im oder während des Zweiten Weltkriegs wurde er ausgesandt, hat zuvor noch eine spezielle Ausbildung, auch im Guerillakampf erhalten. Und als der Krieg vorbei war, hat man versucht, diesen Hiro Onoda zu erreichen. Und er hat es eingeschärft bekommen von seinem General: Gib unter keinen Umständen auf. Kämpfe bis zum Tod. Und dieser Hiro war eigentlich lebenslang in einem Kriegszustand. Ja, man hat versucht, ihn dann davon zu überzeugen, dass der Krieg vorbei ist. Man hat Flugblätter verteilt. Man hat versucht, mit ihm über den Lautsprecher zu reden. Und das Einzige, was dann gebracht hat, war, dass ein ehemaliger Kommandant ihm gesagt hat: Der Krieg ist vorbei. Und ich möchte mit uns gemeinsam auch unseren Kriegszustand, unsere Feindschaft anschauen. Und wir gehen dazu in den Kolosserbrief, Kolosser Kapitel 1. Wir möchten heute die Verse 21 bis 29 gemeinsam anschauen. Und die Überschrift für die Botschaft lautet: Gottes Plan für uns Menschen. Ich habe drei Punkte gefunden, die sage ich euch einfach vorab, wiederhole sie nachher auch. Gott, der erste Punkt: Gott versöhnt sich mit uns. Der zweite Punkt: Gott offenbart sich uns. Und der dritte Punkt: Gott möchte von uns verkündet werden. Gott versöhnt sich mit uns, die Verse 21 bis 23. Und ich lese Kolosser 1, 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich zu stellen. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Paulus beschreibt hier den Zustand von den Kolossern, dass er fremd war, entfremdet, wörtlich genommen in einem fremden Land oder ganz einem anderen gehören. Und diese Entfremdung geht zurück auf den Sündenfall, auf die Vertreibung aus dem Paradies, auf die Versklavung unter die Sünde. Adam versteckt sich vor Gott, der Beginn der Entfremdung. Der Mensch ist seitdem getrennt von Gott. Und Paulus schreibt es an die Epheser, wenn ihr einmal zurückblättert, Epheser 2, Vers 12, über diesen Zustand. Epheser 2, Vers 12: Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Und dieses Entfremdetsein bedeutet nicht, dass das ein neutraler Zustand ist. Ein Zustand, wo man sich nicht entscheiden muss, wo man auf neutralem Boden ist, sondern eigentlich bedeutet diese Entfremdung eine feindliche Gesinnung. Der natürliche Mensch ist der Feind Gottes. Er lehnt Gott und sein Wort ab. Man kann sagen, er ist ihm verhasst. Der Misstrauenssame von Satan geht im Herzen des Menschen zu Gottes Ablehnung und sogar zu Gottes Hass auf. Und diese Ablehnung im Innersten zeigt sich in der Gesinnung, im Denken, in der Motivation und im Willen. Und diese Ablehnung oder dieser Gotteshass aus dem Herzen entfaltet sich in bösen Werken. Werken, zu denen der Böse uns antreibt. Und dieses Böse kann man vielleicht nicht unbedingt als moralische Kategorie einordnen, sondern die Qualität des Gewirkten. Und im Grundsinn meint es, sich vergeblich abzumühen oder einen Mangel haben. Was ist der Fluch der bösen Werke? Sie wirken nichts Bleibendes, sondern vergehen und ziehen in den Abgrund. Und Paulus leitet jetzt über vom einst, vom Zustand, den die Kolosser und wir sagen, durchlebt haben, ein Leben in Feindschaft und Ablehnung gegenüber Gott, kommt es jetzt zum Nun. Nun aber. Und dieses Aber kennt ihr vielleicht auch. Papa, das, was du gesagt hast, stimmt. Aber, wenn wir dieses Aber benutzen, dann könnt ihr eigentlich in vielen Fällen, nehmen die Leute einen Rotstift und das, was sie vorher sagen, das streichen sie mit dem Aber ganz kräftig durch. Gell? Und dann kommt das Eigentliche, was sie sagen wollen. Hier ist es eigentlich auch so. Nun aber bezeichnet eine Wende. Das Leben, was die Kolosser und wir ohne Christus geführt haben, wird ausgelöscht. Es beginnt ein neues Leben. Wir erleben eine Wiedergeburt, eine Bekehrung, eine Neuschöpfung. Einst und nun im Leben eines Christen. Paulus beschreibt es im Epheserbrief, Epheser 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wir hatten das vorher in der Einleitung aus dem 1. Petrusbrief. Einst wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Und ich finde es bezeichnend, wie die Schreiber der Briefe diesen Kontrast darstellen zwischen dem alten Leben und zwischen dem neuen Leben. Und wie ist es passiert? Wie ist dieses vom Einst zum Nun geschehen? In einer Person, durch Christus. Wir lesen, versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Und versöhnt, hier ist die Zeit vom Aorist genommen, das bedeutet, es ist eine endgültige Abgeschlossenheit. Also Gott hat die Bedingungen geschaffen, dass wir mit ihm versöhnt sein können. Da können wir oder da kann nichts mehr oder muss nichts mehr hinzugefügt werden. Christus hat die Kolosser versöhnt. Er hat sie völlig anders gemacht. Und das ist durch das Geschehen von Golgatha passiert. Durch den Tod seines sterblichen Leibes. Und hier ist der irdische Leib vom Herrn Jesus gemeint. Der Christus, der über allem ist, aus dem alles ist, in dem die ganze Fülle Gottes ist, er hat unseren Fleischesleib angenommen. Paulus beschreibt es in Philipper 2, dass es eine Selbsterniedrigung war, dass Jesus Knechtsgestalt annahm und dass er ja Mensch geworden ist aus Liebe. Und diese Selbsterniedrigung, sie war echt, sie war wirklich. Und Paulus wehrt hier den Irrlehrern und den Gnostikern, weil sie haben gesagt oder verbreitet, alles Materielle haben sie für sündhaft und für unwichtig erklärt. Und somit konnten sie eigentlich Jesus auch aufs Abstellgleis stellen. Somit konnten sie sagen, wenn Jesus wirklich gelebt hat und wenn Jesus eure Aussage nach gestorben ist, dann das kann nicht richtig sein, weil alles Materielle mit Sünde behaftet ist. Doch dieser Leib Christi ist der Ort, an dem und in dem die Erlösung vollzogen wird. Wir lesen ergänzend aus dem Hebräerbrief, Hebräer 2, ein Vers, Hebräer 2, Vers 14. Hebräer 2, Vers 14, da beschreibt der Schreiber, dass es notwendig gewesen ist, dass der Herr Jesus den Leib eines Menschen angenommen hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Paulus beschreibt es hier, dass es notwendig gewesen ist, dass der Herr Jesus Mensch geworden ist und dass er im Leib gestorben ist. Der Tod Christi und die Versöhnung haben ein Ziel. Und Paulus beschreibt es hier, Gott will uns heilig, untadelig und unsträflich vor sich stellen. Und dieser Zustand, der bezieht sich auf die Ewigkeit. Heilig, wir sind ganz ausgesondert für und vor Gott. Untadelig, keiner kann ein Tadel aussprechen, da kein Flecken und kein Makel vorhanden ist. Und unsträflich, wir sind ohne Vorwurf und wir sind makellos. Und jemand sagte, diese drei Ziele kann man eigentlich auf drei Gruppen auch beschreiben. Dass Gott uns heilig hinstellt, das bezieht sich auf ihn als Gott, dass wir vor ihm heilig dastehen. Untadelig bezieht sich auf unsere Mitmenschen. Keiner kann uns mehr ein Tadel aussprechen. Keiner kann uns mehr etwas nachsagen. Und unsträflich bezieht sich auf den Teufel. Er kann uns bei Gott keinen Vorwurf mehr machen. Er kann uns nicht mehr anschwärzen. Ja, wenn wir das lesen, Gott versöhnt uns mit sich, dann kommen wir eigentlich dazu, Gott zu danken, weil er die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir nicht mehr im Krieg und nicht mehr in Feindschaft zu ihm leben müssen, sondern dass wir das annehmen dürfen und dass wir in Frieden mit Gott leben dürfen. Dass wir die Feindschaft beenden und dass wir Gott dafür danken und dem Herrn Jesus, dass er Mensch geworden ist und dass er sich hingegeben hat. Ich möchte jetzt noch auf den Vers 23 eingehen. Da heißt es, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Paulus legt hier einen Sofern-Abschnitt ein. Und dieser Abschnitt hat schon so manchen Christen entmutigt. Oberflächlich gesehen hängt nach dieser Lehre des Verses die Fortsetzung unserer Erlösung davon ab, dass wir im Glauben bleiben. Dass alles nur, oder dass die Errettung nur von uns abhängt. Paulus spricht in diesem Vers gar nicht um die Sicherheit, weil die ist nämlich in anderen Stellen beschrieben. Die können wir in Johannes 10, Johannes 14 oder in Johannes 17 nachlesen. Und dennoch lehrt die Bibel, dass wahrer Glaube immer von Beständigkeit gekennzeichnet ist. Jemand, der wirklich von Gott geboren ist, wird treu bis zum Ende bleiben. Natürlich gibt es die Gefahr, zurückzufallen. Doch ein Christ fällt nur, um wieder aufzustehen. Und Gottes Geist hat es für gut geheißen, viele oder einige solcher Sofern-Abschnitte im Wort Gottes zu verteilen. Um diejenigen herauszufordern, die den Namen Christi bekennen, ohne dass ihr Bekenntnis den Tatsachen entspricht. Und ich möchte nichts von der Schärfe und von der Eindeutigkeit dieses Verses hinwegnehmen oder das Schmälern oder das Herunterspielen. Und jemand sagte dazu, dieser Begriff, sofern in der Schrift, richtet sich an Namenschristen hier in der Welt, damit sich diese einer angemessenen Herzensprüfung unterziehen können. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich das so erklären, dass es verständlich ist. Und wir haben diese Woche mit den Kindern in der stillen Zeit, sind gerade in den Evangelien, wir haben an zwei Abenden über die Gleichnisse des Himmelreichs gesprochen oder gelesen, gesprochen. Und ich fand es so bezeichnend, die Gleichnisse aus dem, beispielsweise aus Matthäus 13, wie Jesus das beschreibt in Gleichnissen. Das Gleichnis, wo er das Gleichnis vom Acker gebraucht, wo der gute Same gestreut wird und wo der Feind Unkraut dazu oder ausstreut. Und die Erntearbeiter fragen den Herrn, ja, sollen wir das Unkraut rauszupfen? Sollen wir das vielleicht vorher schon entfernen? Und dann sagt er, nein, wartet bis zum Schluss. Und dieses Unkraut, das sieht dem Weizen ziemlich ähnlich. Und er sagt, die Gefahr besteht, dass wenn man das Unkraut herausreißt, dass man einen Teil vom Weizen mit rauszieht. Und am Ende, wenn das reif ist, wenn das Feld reif ist zur Ernte, dann wird getrennt. Dann kommt der Weizen auf die eine Seite und dann kommt das Unkraut, das wird gebündelt und es kommt in den Feuerofen. Und deshalb ist es eigentlich, hier werden drei Sachen, werden hier zu drei Sachen aufgefordert, zu bleiben, gegründet zu sein und fest zu sein. Und wenn wir aufgefordert werden, zu bleiben, dann, wie kannst du dieses Bleiben als eine Mahnung weitergeben oder als eine Drohung? Bleiben bei dem, den du liebst, ist doch eigentlich eher ein innerster Wunsch und ist doch etwas eher Positives, wenn man bleiben kann, als dass man das umgekehrt verwendet. Wir werden aufgefordert, gegründet zu sein, auf einem Fundament, auf einem festen Boden. Sein Haus auf Felsen zu bauen. Matthäus 7 hat man vor kurzem auch gehört und darüber nachgedacht. Und fest. Oder hier heißt es, nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Wisst ihr, hier ist der Baum, der tiefe Wurzeln hat. Hier ist der Mann, der verglichen wird mit einem Baum, der am Wasser steht, Psalm 1. Wörtlich heißt es sesshaft, nicht weichen, nicht wegrücken von der Hoffnung des Evangeliums. Wir werden dazu ermutigt, das Evangelium an ihm zu bleiben, gegründet zu sein und festzuhalten. Und Paulus sagt, ihr Kolosser, ihr habt das Evangelium gehört, euch wurde es gepredigt und ich bin ein Diener davon. Und er geht weiter. Und der zweite Abschnitt, da geht es darum, Gott offenbart sich uns. Die Verse 24 bis 27. Ich möchte sie lesen. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Bevor wir zum Hauptpunkt kommen, beschreibt Paulus hier seinen Dienst. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Wer bitteschön kann das wiederholen für sich? Wer freut sich, wenn er leidet? Wer ist darüber erfreut, wenn es ihm schlecht geht? Paulus sieht die Drangsale des Christus und er beschreibt hier, dass er leidet für Christus. Und das bezieht sich nicht auf das Sühnewerk vom Herrn Jesus. Weil es steht, oder er schreibt ja, das, was noch fehlt, will er vollenden. Also das, was der Herr Jesus am Kreuz gemacht hat, das kann eigentlich niemand mehr ergänzen. Weil das ist ein für alle Mal abgeschlossen. Der Herr Jesus hat selbst gesagt, es ist vollbracht. Das heißt, da kann niemand mehr etwas hinzutun. Aber wie meint Paulus das jetzt, dass er mit seinem Leiden das sozusagen ergänzen will? Es gibt einen Aspekt hinsichtlich dessen, der Herr Jesus immer noch leidet. Und rufen wir uns die Geschichte vor Augen, als Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus ist. Und er wird zu Boden geworfen und er hört eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das hat den Saul aufgerüttelt. Saulus hatte nicht gewusst, dass er Christus verfolgt, sondern er hat eigentlich nur die Gläubigen, die Nachfolger Jesu verfolgt. Er erkannte jedoch, dass er als Verfolger der Gläubigen eigentlich ihren Herrn verfolgte. Und wir können sagen, das Haupt im Himmel spürt die Leiden seines Leibes auf Erden. Paulus hält alle Leiden, die um des Herrn Jesus willen ertragen werden müssten, für einen Teil der Leiden, die noch ausstehen. Leiden um der Gerechtigkeit willen, Leiden um des Christus willen, Leiden um des Evangeliums willen. Und er sagt, diese Leiden, die geschehen für Christi Leib. Das heißt für die Gemeinde. Wenn wir uns diesen Unterschied vor Augen führen, dass die Leiden Unerlöster eigentlich zwecklos sind. Und wenn wir für Christus leiden, dann haben wir eigentlich den Trost, dass Jesus Christus mitleidet. Und hier beschreibt Paulus noch einen zweiten Aspekt. Er beschreibt in Vers 23, er ist ein Diener des Evangeliums. Und hier in Vers 25 beschreibt er ist ein Diener der Gemeinde. Wir gehen oder werden diesen Aspekt später nochmals aufgreifen, dass das für Paulus in beiden Hinsichten wichtig war, ein Diener des Evangeliums zu sein und ein Diener der Gemeinde. Paulus' Auftrag war es, das Wort Gottes vollständig zu verkündigen. Wie können wir das verstehen oder wie können wir das richtig einordnen? Gibt es zwei Möglichkeiten, das zu erklären. Vollständig verkündigen könnte heißen, völlig bekannt machen. Dass er, Gottes Wort, den ganzen Ratschluss Gottes weitergegeben hat. Oder es könnte auch heißen, dass er das lehrmäßig vollendet hat. Dass danach, nach dem Kolosserbrief, zwar noch einige Briefe folgen, zum Beispiel die Offenbarung des Johannes, aber dass keine neue Erkenntnis oder kein neues Geheimnis offenbart wird über Christus und über seine Gemeinde. Dass ihm das sozusagen vorbehalten war, dieses Wort Gottes, die Geheimnisse zu enthüllen und weiterzugeben. Ja, und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt Geheimnis. Paulus offenbart etwas über Gott. Im Neuen Testament bedeutet es eine Wahrheit, die bisher noch nicht offenbart worden ist, aber den Menschen durch die Apostel des Neuen Testaments bekannt gemacht wurde. Es sind Wahrheiten, auf die kein Mensch von sich aus kommen würde. Und wir gebrauchen das manchmal, dieses Wort Geheimnis. Darf ich dir ein Geheimnis anvertrauen? Bedeutet, ich habe etwas, was nur für dich bestimmt ist. Paulus meint es hier nicht so, dass dieses Geheimnis nur für einen bestimmten, Gruppe gemeint ist, dass nur bestimmte Leute eingeweiht sind, dass nur bestimmte Leute das wissen dürfen, sondern dass das im Alten Testament verborgen war und jetzt offen wird. Es wird offengelegt. Es ist von den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen gewesen. Die Leute im Alten Testament, ein Abraham, ein Mose, ein David, hat von dieser großartigen Tatsache, dass der Herr Jesus einmal in den Gläubigen wohnt, nichts gewusst. Und gehen wir doch nochmals zurück ins Alte Testament. Wie ist der Jude in seiner Beziehung zu Gott? Gott beruft sein Volk durch Abraham, Isaak und Jakob. Eine neue Nation entsteht. Und Gott naht sich dem Volk. Besonders sehen wir das, als das Volk aus Ägypten herausgeführt wird in der Wüstenwanderung. Gott naht sich dem Volk in einer Feuersäule in der Nacht und in einer Wolke am Tag. Gott zeigt sich in der Stiftshütte, im Zelt der Begegnung, in dem, wie er mit Mose als Führer umgeht. Und auch später, als die Juden einen Tempel bauen, als die Herrlichkeit Gottes in den Tempel einzieht. Die Juden sehen das. Gott naht sich uns. Gottes Wunsch ist es, uns nahe zu sein. Und wir möchten mit ihm leben. Und das Großartige jetzt hier, in Vers 27, es wird etwas offenbart. Der Herr Jesus ist bereit, nicht nur in einem jüdischen Herzen zu wohnen, sondern in einem heidnischen Herzen. Ist das nicht etwas Großartiges? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Kolosser und wir, die von Geburt an Heiden waren, kommen in den Genuss, dass Gott sich uns naht, dass Gott sich erniedrigt, dass Gott diese Möglichkeit schafft, in uns zu wohnen. F.B. Meyer sagt, dass Gott im Herzen eines Kindes Abrahams wohnen sollte, war schon ein wunderbarer Akt der Herablassung. Doch dass er eine Heimat im Herzen eines Heiden finden sollte, war unglaublich. Ja, Paulus drückt es im Epheser Kapitel 3, Vers 6 so aus, wir lesen das ergänzend, Epheser 3, Vers 6, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und diese wunderbare Weisheit erfordert eigentlich unsere gesamte Aufmerksamkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, der in uns wohnt, ist die Hoffnung der Herrlichkeit des Gläubigen. Und ich war diese Woche auf einer Aussegnungsfeier und da ist es zumindest für mich eigentlich immer wieder, wird es an einer Beerdigung irgendwie so klar oder so, so präsent, dass es nach dem Tod weitergeht, dass wir eine Herrlichkeit haben, die wir erwarten. Und ich finde es schön, dass wir nicht nur am Grab, sondern dass uns das auch im Alltag ganz bewusst wird, dass Christus in uns lebt, dass er uns nahe gekommen ist, dass er nicht nur die Grundlagen geschaffen hat, dass wir mit ihm versöhnt werden, sondern dass er uns, dass er sich uns offenbart, dass er dem Menschen nahe wird. Die Tatsache, dass er in uns wohnt, macht uns den Himmel so sicher, als ob wir schon dort wären. Und der dritte Punkt heißt, Gott möchte verkündet werden. Vers 28 und 29. Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. In der Vorbereitung, wenn man sich den Text ein paar Mal durchliest, dann kommt mir das so vor, dass Gott schafft die Voraussetzung, dass wir in Frieden mit ihm leben, dass wir mit ihm versöhnt werden, durch den Leib des Herrn Jesus. Gott offenbart sich uns, Gott teilt sich uns mit. Gott ist nicht ein Gott, der im Verborgenen bleibt, der irgendwie, wo wir nicht wissen, was er vorhat, was für ein Ziel er mit uns im Wege führt, sondern Gott ist derjenige, der sich preisgibt, der uns daran teilhaben lässt. Und wenn wir so in seiner Gegenwart sind, dann nimmt er uns und dreht uns um 180 Grad. Und dann sagt er, und jetzt geh und verkündige mich. Jetzt bist du dran. Jetzt ist dein Part. Ich habe eine Aufgabe für dich, Christus zu verkündigen. Paulus verkündigt eine Person, Jesus Christus. Er hatte keine Zeit oder er nahm sich keine Zeit für Politik oder Philosophie. Sein Dienst war immer von Mensch zu Mensch. Und er warnte die Unerlösten vor dem zukünftigen Zorn und er lehrte die Heiligen die großen Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und hier heißt es, jeden Menschen zu ermahnen und jeden Menschen zu lehren. Das sind zwei Aspekte. Ermahnen hat etwas, oder ans Herz legen, einladen, hat etwas mit Evangelisation zu tun. Hat etwas zu tun mit Menschen, die noch nicht den Herrn Jesus angenommen haben. Jeden Menschen lehren bedeutet oder bezieht sich auf die Gläubigen in der Gemeinde. Und deshalb Paulus beschreibt sich selber als Diener des Evangeliums und als Diener der Gemeinde. Und hier fordert er uns eigentlich auf, das Gleiche zu tun. Diener des Evangeliums und Diener der Gemeinde zu sein. Ich habe vor einer Woche meinen Namensvetter getroffen, den ich gefühlt schon 7 Jahre nicht mehr gesehen habe. Und ich habe mich erkundigt, was er denn so macht, beruflich, wie es bei ihm weitergegangen ist, was für Stationen er erlebt hat. Und er berichtete mir davon und ich fragte ihn, was er denn, wie es ihm in der Gemeinde geht, was er in der Gemeinde macht. Und er sagte mir, ganz salopp raus, meine Aufgabe ist es, die Geschwister in der Gemeinde zu ärgern. Und in manchen Punkten glaube ich das auch. Ja. Und das hat mich eigentlich traurig gestimmt. Paulus, wenn er hier von Ermahnen und von Lehren spricht, dann bedeutet das nicht, dass wir mit erhobenem Zeigefinger umherlaufen können und den anderen sagen können, was sie falsch und was wir richtig gemacht haben. Sondern es bedeutet, dass wir Menschen helfen, dass sie Christus erkennen und dass sie in der Beziehung zu ihm wachsen. um einen jeden Menschen vollkommen zu machen. Vollkommen, immer mehr gleichgestaltet zu werden dem Ebenbild seines Sohnes. Vollkommen bedeutet für Paulus Gläubige, die sich allein auf das Wort Gottes ausrichten, im Gehorsam des Glaubens den Willen Gottes tun und so dem Geist Gottes Raum geben. Und Paulus beschreibt auch, wie er das macht und was es ihn kostet. Dafür mühe ich mich ab, bedeutet, er arbeitet bis zur Erschöpfung. Paulus setzt alle seine Kräfte ein. Er ringt, bedeutet, er kämpft, ein Kämpfen, das erschöpft. Verkündigung des Wortes Gottes ist ein Kampf, denn der Böse wehrt sich. Und wenn wir den Versuch unternehmen, das aus eigener Kraft zu machen, dann werden wir eher früher als später versagen. Paulus bezeugt die Quelle seiner Kraft. In der Kraft dessen, der in mir mächtig wirkt. Gott war seine antreibende Kraft für dieses Ringen um die Rettung von Menschen und Zurüstung der Gläubigen. Paulus beschreibt es hier, dass er, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren. Ich möchte das jetzt etwas persönlich machen. Wer ist dein Mensch zum Ermahnen? Wir haben letztes Jahr den Insiderkurs gehabt, wo es darum ging, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr, letzte Woche, im Kurs gehabt, das Thema Gewinnen von Freunde und Familie. Und ich möchte einige Dinge weitergeben, die uns vielleicht helfen können. Vielleicht wäre es gut, dass du dir eine Person aussuchst, für die du, die du in den Fokus nimmst, die du für den Herrn Jesus gewinnen möchtest und wo du ein gutes Stück Arbeit dazu beiträgst, dass derjenige oder diejenige den Herrn Jesus erkennen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir für die Person beten, dass wir immer wieder diese Person vor Gott legen, dass wir Gott bitten, dass er am Herzen der Menschen arbeitet und dass er sie verändert und dass er diese Sehnsucht schenkt, Frieden mit sich zu schließen. Verbring Zeit mit ihnen oder mit der Person. Lade sie ein. Ergreife Gelegenheiten, die vielleicht manchmal unscheinbar sind. Hilf sie, wo die Not des anderen ist, und hilf ihm. Gib gute Literatur weiter oder im besten Fall lade ihn ein, zusammen die Bibel zu lesen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir machen können, wenn wir uns dafür die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und wenn wir das auch umsetzen. Wer ist dein Mensch zum Lehren oder zum Ermutigen? Wir hatten das Thema auch im Kurs vor einigen Wochen. Wir sollten die Kleinmütigen trösten und die Selbstsicheren ermahnen. Und wir haben Gelegenheiten unter Geschwistern, uns gegenseitig zu ermutigen in der Nachfolge. Nicht draufzuschlagen und zu hoffen, dass Gott die Person wieder aufbaut, sondern dass wir diejenigen sind, die dem anderen helfen. Gottes Wort soll die Grundlage sein. Gottes Wort soll dem Menschen helfen. Hilf dem anderen, gehorsam zu sein. Wenn er Dinge, Wahrheiten erkannt hat, aber vielleicht noch träge in der Umsetzung ist, dann ermutige ihn, das, was er erkannt hat, umzusetzen. Hilf ihm, in der Beziehung zu Christus zu wachsen, dass die Beziehung zwischen ihm und Gott gestärkt wird. Und dass du nicht dazwischen stehst, sondern dass wir Leute sind, die die Beziehung zum Herrn Jesus stärken und ausbauen. Und dass wir das Ganze in der Kraft und Abhängigkeit von Gott machen. Ich fasse nochmals zusammen. Gott versöhnt sich mit uns. Gott sendet seinen Sohn, Jesus Christus stirbt in seinem Leib und schafft die Voraussetzungen, dass wir gerettet werden. Sofern wir an ihm bleiben, fest gegründet sind und an ihm halten. Gott offenbart sich uns. Gott naht sich uns und Gott gibt etwas von sich preis. Gott zeigt, dass er in uns wohnen möchte, dass Christus in unserem Herzen Gestalt, Wohnung nimmt und dass wir mit ihm die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben, dass uns das durchträgt und dass Gott uns mit einer Aufgabe betraut, Menschen für ihn zu gewinnen, sie zu ermahnen und Geschwister zu ermutigen in der Nachfolge, in dem Wissen, dass wir von Gott abhängig sind und dass wir alle Hilfe von ihm erwarten. Ich lade uns noch ein, dass wir zusammen beten